ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. US-Präsident Trump ist nicht glücklich, schreibt er auf seiner Social-Media-Plattform. Und zwar über die jüngsten Luftangriffe Russlands auf die ukrainische Hauptstadt Kiew. Trotzdem meint er, ein Deal mit Russland sei möglich und die Ukraine könne doch zum Beispiel mal die Krim abgeben. Das wiederum finden viele Ukrainer in Berlin nicht glücklich. Das hat unsere rbb24-Inforadio-Reporterin Jenny Barke festgestellt, als sie heute in der Stadt unterwegs war und Ukrainerinnen und Ukrainer gefragt hat, was sie denn von diesem sogenannten Deal halten.
Eine große Demonstration gegen den Deal gab es heute in Berlin nicht. Doch eine Art Plakatmahnmal gegenüber der russischen Botschaft klagt an. Das ist die Ukraine, nicht Russland, steht da unter anderem geschrieben. Passanten fotografieren die blau-gelbe Collage. Unter ihnen Boris. Er kommt aus der Ukraine, der Krim, lebt aber seit 23 Jahren in Deutschland. Er lobt den Deal von Trump.
Fürs Krim hoffentlich, da ich ja selber Krimer bin, hoffentlich wird dann auch besser sein. Dass er dann gehört wirklich zu Russland, so wie es vor 70 Jahren oder so. Besser Lebensqualität finde ich ja.
Ganz anders sehen es die Freunde Grisha und Vladislava. Sie studieren gemeinsam an der Freien Universität in Dahlem Politik sowie Kommunikationswissenschaften. Grisha findet die sogenannte Friedenslösung demütigend.
Das kann man eigentlich nicht als Deal nennen, das kann man wirklich als einfache Kapitulierung von der Ukraine nennen. Alle Interessen von Russland werden dort beinhalten, ja, während die Interessen von der Ukraine werden einfach nicht berücksichtigt.
Er empfindet eine Ohnmacht, ebenso wie die 21-jährige Kommunikationswissenschaftsstudentin Vladislava Vorobyova. Sie kommt aus Kharkiv, das aktuell wieder unter massivem Raketenbeschuss durch Russland steht. Ihre Freunde und Verwandte haben gerade gar keine Meinung zum sogenannten Friedensdeal von Trump.
Die erste Sorge von den Menschen in der Ukraine, meine Freunde und meine Familien, ist nicht getötet zu werden von einer Rakete. Die müssen sich Sorgen machen, wie lange muss ich rennen, bis ich in eine U-Bahn stecken kann.
Vladislava glaubt, Trump will nur Business mit Russland machen und die Ukraine ist dabei völlig egal.
Das ist grausam. Es gibt mir Panik und kein Verständnis dafür, wenn wir jetzt gerade Russland erlauben, okkupierten Territorium zu behalten, wenn wir Russland erlauben, die ganze Kriegsverbrechen einfach ignorieren, dann ist das eine Einladung für autoritäre Regime, die können weitermachen.
Deshalb müssen die hier in Frieden lebenden Ukrainer umso lauter gegen den Deal protestieren, sagt die 21-Jährige. Der nächste Protest ist schon geplant. Am 8. Mai organisiert sie einen Erinnerungsmarsch mit zum Tag der Befreiung und Ende des Zweiten Weltkriegs, der auch für die Ukraine ein wichtiges historisches Datum für ihre Identität ist.
Unsere Reporterin Jenny Barke war das über die Stimmung bei Ukrainerinnen und Ukrainern in Berlin nach den Aussagen von US-Präsident Trump, einen Deal mit Russland zu haben. In Israel heute Gedenken an die Opfer des Nazi-Terrors. Zum Gedenktag Yom HaShoah heulten am Vormittag landesweit die Sirenen. 2 Minuten Stillstand. Die Israelis gedachten der rund 6 Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden. In Deutschland hat der israelische Botschafter zu einem Gedenken eingeladen, und zwar in die Gedenkstätte Sachsenhausen, dem Konzentrationslager in Oranienburg, wo er erneute vor dem Erstarken des Antisemitismus in der Welt und auch in Deutschland warnte. Unser landespolitischer Reporter Nico Hecht war dabei.
Zu dieser Sirene bleiben in Israel selbst Autofahrer stehen. In Sachsenhausen stehen die Gäste für 2 Gedenkminuten. Sie entzünden 6 Erinnerungskerzen für 6 Millionen ermordete Juden, lesen das Totengebet.
Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Theresienstadt, Buchenwald.
Nach den Attacken am 7. Oktober vor 2 Jahren der Hamas auf Israel habe der Gedenktag noch an Bedeutung gewonnen, sagt der Botschafter Israels in Deutschland, Ron Prosor. Er erinnere, die Existenz des Staates Israel sei nicht selbstverständlich und Juden weltweit in Gefahr, auch in Deutschland.
In Deutschland heute, jede 2 Stunden ein antisemitischer Inzident, dass Juden Angst haben mit jüdischer Kleidung, in die Schule, in der Synagoge, auf die Straßen zu gehen, in der S-Bahn oder U-Bahn, an der Unis, Das ist Deutschland 2025.
Prosor fordert auf, gemeinsam dagegen anzukämpfen. Wichtig dafür sei die Erinnerung an den Holocaust zu stärken. Er danke Zeitzeugen wie Ruth Winkelmann für ihren Einsatz dabei. Die Berlinerin ist 96 Jahre alt, Ehrengast heute in Sachsenhausen. Die Verfolgung durch die Nazis habe sie nur knapp überlebt, sagt sie.
Ich habe mich privat versteckt, habe aber die ganze Zeit gearbeitet. Und hatte einen Arbeitgeber, wo nicht abgeholt wurde.
Sie erzähle ihre Geschichte bis zu 4-mal in der Woche an Unis, an Schulen, solange sie noch könne, sagt sie. In Berlin oft vor Kindern mit 4, 5 verschiedenen Religionen.
Ich sage immer, das Allerwichtigste ist, was wir im Leben weiterführen müssen, die Achtung vor der Religion des anderen. Also Mensch muss einen Menschen achten. Denn wenn wir alle Achtung voreinander haben, dann kann auch kein Hass entstehen.
Doch antisemitischen Hass erleben Juden längst schon wieder, sagt Botschafter Prosor. Gerade im kulturellen und akademischen Bereich in Deutschland würde unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit auch Hetze zugelassen. Viele Juden fühlten sich erneut bedroht.
Sie haben Angst. Sie haben Angst zu gehen mit etwas, das sie eigentlich als Juden zu erkennen gibt. Das muss man ändern. Das muss strafbar sein. Diese Linie wurde längst überwindet.
Er fordere ein härteres Durchgreifen des deutschen Staates und ein gemeinsames Vorgehen gegen antisemitische Ideologien, bevor wir, so Israels Botschafter, erneut ihre Opfer beweinen müssen.
Gedenken an die Holocaust-Opfer und Mahnungen für die Gegenwart, Nico Hecht berichtete. Jeder 10. Deutsche hat ein Suchtproblem. Noch mehr Menschen konsumieren Alkohol und Tabak so, dass es gesundheitsschädlich ist. Und rund 99.000 Menschen sterben jedes Jahr durchs Rauchen und etwa 47.500 durch Alkoholkonsum. Das geht aus dem Bericht Jahrbuch Sucht 2025 hervor, das die deutsche Hauptstelle Sucht heute vorgelegt hat. Unsere Reporterin Maria Wölfle hat sich in einer Berliner Beratungsstelle angesehen, wie alkoholkranken Menschen geholfen werden kann.
Kostenfrei und anonym. So kann sich jeder beraten lassen, der in die Alkohol- und Medikamentenberatungsstelle in Tempelhof-Schöneberg kommt. Helle Räume mit Pflanzen, Bilder an der Wand.
Uns ist wichtig, dass es auch ein Ort ist, wo man reinkommt und sich wohlfühlt.
Andrea Mühling ist hier Einrichtungsleiterin und Suchttherapeutin, kommt gerade aus einer Beratung. Sie informiert Betroffene darüber, welche Hilfen es gibt, aber auch Angehörige von Suchtkranken, wie sie sich verhalten können. Vergangenes Jahr kamen 87% der Ratsuchenden mit einem Alkoholproblem in die Beratungsstelle.
Was wir hier als Erfahrung merken, ist, dass die Menschen, die Probleme entwickeln, darunter leiden, dass wir in einem Land leben, wo der Konsum von Alkohol sehr positiv bewertet wird und verherrlicht und beworben wird. Sobald ein Mensch aber damit eine Erkrankung entwickelt, Menschen abgewertet oder stigmatisiert werden. Daran was zu ändern, wäre extrem wichtig.
Auch deshalb würden viele erst sehr spät professionelle Hilfe suchen und erstmal versuchen, das Problem selbst in den Griff zu bekommen. Experten der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen fordern höhere Steuern auf alkoholische Getränke. Im Jahrbuch Sucht 2025 heißt es, in keinem anderen europäischen Land sei Alkohol so erschwinglich wie in Deutschland.
Dazu gibt es Forschung, die zeigt, je weniger Alkohol in einem Land konsumiert wird, je weniger Menschen werden abhängig oder versterben daran.
Und genau das wäre auch für die Gesamtgesellschaft gut. Durch die Folgen von Alkohol- und Tabakkonsum entstehen jedes Jahr volkswirtschaftliche Kosten von mehr als 150 Milliarden Euro. Im Gesundheitswesen, den Sozialkassen, aber auch in Firmen oder privaten Haushalten.
Insofern ist auch eine Forderung der Suchthilfe, dass die Steuern oder die Einnahmen, die durch Alkohol- und Tabakverkauf erzielt werden, direkt in die Suchthilfe wieder fließen.
Denn das Geld braucht es, damit Andrea Mühling und andere Suchtberater Hilfe anbieten können.
Maria Wölfle berichtete über den Kampf gegen zu viel Alkohol und auch Tabak in Deutschland. In Brandenburg schrumpfen die Alleen, sagt der Bund für Umwelt- und Naturschutz. Oft würden Nachpflanzungen von Bäumen verschoben oder ganz sein gelassen. Dafür müssten oft Straßenbaurichtlinien als Begründung herhalten. Die Naturschützer haben jetzt ein Gutachten vorgestellt zu der Frage, ob diese Praxis auch wirklich rechtens ist. RBB-Reporter Tobias Hausmann weiß mehr.
Hunderte Bäume säumen die Tiroler Straße in Teltow-Fleming. Eine richtige Allee eben. Aber eine mit Lücken. Dutzende Bäume sind daher 2023 nachgepflanzt worden. Ein positives Beispiel findet Carsten Preuß. Doch das gilt nicht für Brandenburg insgesamt.
Also Brandenburg ist noch das alleenreichste Bundesland. Die Betonung liegt auf noch, weil die Zahl der Alleenkilometer drastisch gesunken ist in den letzten Jahren.
Sagt Preuß, der Landesvorsitzende des BUND Brandenburg. Die Zahlen des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung belegen das. 2023 und 2022 sind pro Jahr etwa 2500 Bäume gefällt und nur 650 nachgepflanzt worden. Der Hauptgrund für fehlende Nachpflanzung? Geeignete Flächen. Denn Verkehrssicherheit spielt auch eine Rolle. Nach einer technischen Vorschrift werden Bäume 4,50 Meter entfernt vom Straßenrand nachgepflanzt und stünden dort oft schon auf Ackerland. Der Streit um Flächen beginnt, Nachpflanzungen dauern. Der BUND hat daher heute ein rechtliches Gutachten vorgestellt und zeigt darin, dass die 4,50 Meter Vorschrift weniger schwer wiegt als das Landesnaturschutzgesetz, nachdem Bäume nachgepflanzt werden müssen.
Und es hat zudem ergeben, dass diese Regelwerke gar keine 4,50 Meter fordern, sondern die sagen nur, dass wenn keine 4,50 Meter eingehalten werden können, dass dann begleitende Maßnahmen zur Verkehrssicherung ergriffen werden müssen, also Leitplanke, Geschwindigkeitsreduzierung. Dann kann man auch von den 4,50 Meter abweichen.
Doch Brandenburgs Minister für Infrastruktur und Landesplanung, Detlef Tabbert, will an dem Abstand festhalten, da der Verkehr zur Zeit der Anlegung der Alleen ein ganz anderer war. Brandenburgs Ziel, bis 2030 20.000 Bäume nachzupflanzen, sieht er nicht in Gefahr.
RBW-Reporter Tobias Hausmann war das zur Alleenbilanz des BUND.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Carola Welt. Anfang der 1970er Jahre war es für Teenager in der DDR gar nicht so leicht, am Wochenende etwas Spaß zu haben. Die Tanzveranstaltungen mit Live-Musik waren mit Schlager und Zeitgeist der 50er und 60er Jahre ein bisschen oll. Doch in der Kranstadt Eberswalde revolutionierten Jugendliche die Abendunterhaltung. Sie gründeten 1971 die legendäre Disco 71. Einer von ihnen war Uli Rook. Er leitete damals den Jugendclub. An die Stimmung damals erinnert sich Uli Rook noch sehr gut.
Wir waren zufriedene Menschen, Menschen, die eine Perspektive hatten durch ihre Ausbildung und die teilweise hier im Kranbau oder in anderen Metallbetrieben ihren Job gefunden haben. Hier waren die Jugendlichen, die zu dieser Disco 71 gekommen sind, sie ihren Spaß hatten, sich kennengelernt haben und die eben auch gleichzeitig Mitglied des Teams der Disco 71 waren, mitgeholfen haben bei der Vorbereitung und bei der Nachbereitung der jeweiligen Veranstaltung.
Heute sind die ehemaligen Disco-Gründer Senioren. Sie sitzen über alten Fotos von damals, betrachten die Bilder von sich und anderen jungen Menschen auf der Tanzfläche, die bei schummerigem Licht teils eng umschlungen tanzten. Das war damals etwas Besonderes.
Es ist so Erinnerungen, die geblieben sind über eine Zeit, die schön war, die Aufbruch war von vielen 15-, 16-Jährigen, die nur erste Mal auch Kontakt. In der Schule haben sie ja auch Kontakt mit Mädels gehabt oder in der Lehre. Aber nicht so, jetzt im Tanzen, so in der Berührung.
Viele Eberswalder Paare haben sich bei der Kranbau-Disco kennengelernt. Songs wie Hang on Sloopy von den McCoys trafen das Lebensgefühl der Jugend von damals. Die Disco 71 startete zunächst im Kulturhaus Rote Erde. Zog später um in den Speisesaal des VEB Kranbau, den Ammonsaal. Erst wurde alle 14 Tage abgetanzt, dann jeden Sonnabend. Und das 11 Jahre lang. Nun, am nächsten Sonnabend, wollen es die Jungen von damals nochmal wissen. Für einen Abend soll die Disco 71 wieder aufleben, auch mit ihrer ganz besonderen Tradition. So will es der Disco-Gründer und ehemalige Profiboxer Uli Rook, nämlich mit den Boxkämpfen.
Fast in jeder zweiten Disco-Veranstaltung wurde geboxt und das war immer ein Höhepunkt. Ja. Das war auch ein Gaudi, weil die meisten sind ja bekannt gewesen, die wurden angefeuert und wenn Uli dann die Handschuhe angezogen hat, war natürlich immer die Gegenseite diejenige, die am meisten Hurra und Bravo bekommen hat. Aber alles schön.
Und so wird es am 26. April außer Tanzmusik auch zwei kurze Boxkämpfe geben. Erst werden zwei Junge gegeneinander boxen, dann zwei Senioren. Außerdem sollen Exponate aus dem Kranbau sowie alte Schallplatten versteigert werden. Das Revival der Disco 71 am kommenden Samstag. Es findet allerdings nicht im alten Ammonsaal statt, sondern im Eberswalder Schuppen.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen. Aus dem ARD-Studio Warschau mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.